New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Minds AI. Ich bin der Max und mir sitzt wie immer super motiviert und mit ganz vielen News aus den USA der Jens gegenüber. Und ich freue mich, euch heute herzlich willkommen zu heißen. Jens, moin.
Moin Max, schön, dass wir uns mal wieder treffen, digital. Du bist ja gerade im Süden im Urlaub und lässt dir die Sonne auf die Birne scheinen. Bin ein bisschen neidisch, auch mit Pool und so weiter. Aber schön, dass wir trotzdem eine Folge hinkriegen.
Ja, unbedingt. Ist ja wichtig. Unsere Konstanz, die wir sozusagen, für was wir sozusagen auch in Deutschland sehr bekannt sind, für die konstanteste Podcast-Aufnahmefolge der Welt, müssen wir natürlich weiter durchhalten. Deswegen freue ich mich. Aber ich habe ja schon angekündigt, wir haben ja heute eine Special-Folge. Es geht um Google. Ich wurde sehr positiv von dir überrascht, als du mir per WhatsApp dein Selfie geschickt hast von dem Google-Launch-Termin von Google I.O. Und ich sage, was geht? Ist er jetzt da? Vor 2 Jahren haben wir noch drüber im Livestream uns den Arsch abgelacht über Google. über immer noch diese Präsentation von dem verrückten Musiker, die dich komplett aus der Bahn geworfen hat. Und jetzt auf einmal bist du in den USA. Freue mich und deswegen lass uns gleich mal reinstarten. Sehr viel spannende News, die wir mitgebracht haben. Und dann, Jens, kannst du vielleicht mal erzählen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer danach so auf sie zurollt.
Genau. War spannend. Google hatte mich netterweise eingeladen vor Ort, die AO und die Marketing Live, also 2 Events, die Google dann zu dem Zeitpunkt jedes Jahr macht, zu besuchen und mal aufzusaugen. Und es war nicht nur sehr warm, sondern auch sehr, sehr spannend, mal zu sehen. Und ich bin mit Waymo gefahren. Das war ziemlich geil, aber können wir gleich auch nochmal drüber schnacken. Diese Folge ein bisschen anders, denn Max und ich quatschen jetzt gleich ein bisschen über die AO, über unsere Impulse, über das, was wir so mitnehmen, auch zwischen den Zeilen. Und danach folgt noch ein Interview mit Nick Fox. Nick Fox ist Senior Vice President of Knowledge and Information bei Google und den durfte ich bei der Google AO treffen und eine halbe Stunde mit ihm über Suche, Commerce und was so vielleicht demnächst mal kommt und die Zukunft vom Web sprechen. Von daher gerne dranbleiben, nachdem Max und ich hier weiter rumgenördelt haben. Danach spreche ich noch mit Nick auf Englisch. Lohnt sich auf jeden Fall auch noch dran zu bleiben. Aber jetzt erstmal Max, die Google I.O., wie war es für dich? Was hat dich geflasht oder auch nicht geflasht? Oder wie war die Grundeinstellung dazu?
Die Grundeinstellung war, dass ich am Anfang sehr zäh fand, also sehr langgezogen, wie immer sehr viele kleine Funktionalitäten, die am Ende das große Bild zusammengebracht haben von Google. Und ich glaube, wir haben ja in der Vorbesprechung ja auch schon drüber geredet. Ich glaube, so dieser Mindblowing-Moment, den wir mit Veo hatten und mit Gemini, den ersten Gemini-Modellen, wo wir dann gesagt haben, boah, krass, Google ist zurück, war jetzt nicht da. Der einzige, sage ich mal, so ein bisschen Mindblowing-Thema war das Gemini-Omni-Thema, also dieses multimodale Modell mit Text, Bild, Audio, Video, was alles sozusagen zusammenwächst. Und ich fand auch noch das Thema Agenten mit Gemini Spark sehr interessant. Fand es vor allen Dingen auch sehr charmant, der eine Mitarbeiter von Google, der dann irgendwie seine Urlaubsplanung mit den Kindern so dargestellt hat, was da alles möglich ist mittlerweile. Aber am Ende ja, große Ganze. Es führt eigentlich alles, Google führt langsam so alles zusammen in seiner Welt und AI-isiert alles sehr, sehr smart, würde ich sagen.
Ja, das summarize ganz gut. Lustigerweise, es gab einen kleinen, ich weiß gar nicht, ob es absichtlich gemacht wurde oder nicht, einer der Vortragenden hatte auf der Stage auch ein iPhone gezeigt, also im iPhone was präsentiert, obwohl ja Android bei Google lag, das fand ich auch sehr sympathisch, vielleicht wollte Google damit zeigen, wie offen sie denn sind. Ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, Google hat über die letzten Monate ganz viele Silos aufgemacht und irgendwie in vielen Bereichen irgendwie KI gut gebaut. Und man merkt jetzt einfach, überall kommt Gemini rein. Bei Google Maps haben wir Gemini, Suche sowieso und führt jetzt immer mehr Silos und Themen irgendwie sinnvoll zusammen. Ein Beispiel der Zusammenführung finde ich auch ganz cool. Es gibt ja Google Flow, dieser Video-Editor. Und da hast du jetzt auch Vibe-Coding-Elemente mit drin. Das heißt, du kannst als Kreativer, der eigentlich nur Videoschnitt mit KI macht, mehr oder weniger, kannst jetzt auch eigene kleine Tools bauen in dem Interface, was dir quasi familiar ist. da auch quasi die Innovationsmöglichkeiten zusammenzuziehen und halt ein großes KI-Ökosystem zu schaffen und alles zu Google zu ziehen. Aber lass uns doch mal starten mit einem, das gerade schon mit Omni gestartet. Für alle, die es nicht so mitbekommen haben, erklär doch mal, was ist denn Omni und warum ist es besonders und warum ist es nicht so gut wie Seedance vielleicht?
Also, ich glaube, also wir haben ja vorhin auch gesprochen, was so ein bisschen die Herausforderung gerade im kreativen KI-Segment ist. Es gibt sehr viele Modelle, Video-Audio-Modelle. Audio haben wir schon, als wir vor einem Jahr groß drüber gesprochen haben, das Thema Suno, Musik, Audiogenerierung, 11 Labs, das Thema mit Voice. Und dann natürlich die ganzen Videomodelle, Seedance, was du jetzt gerade genannt hast, ein Google Veo natürlich, und dann Bildgenerierung, wie Nanobanana, was ja auch, glaube ich, alle kennen und alle nutzen und so weiter. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass man immer wieder unterschiedliche Tools aufmachen muss, und um dann am Ende des Tages etwas zu generieren. Und Omni, einfach gesagt, glaube ich, vereint mehrere Funktionalitäten und bringt eigentlich das ganze Thema Text, Bild und Video sowie Audio einfach mehr zusammen. Das heißt, ich glaube, in der Demo war es so, und es wurde ein Foto hochgeladen, eine Audiospur hochgeladen von der Musikerin, und am Ende ist daraus ein Musikvideo entstanden in unterschiedlichen Stilen. Und genauso wie im Endeffekt man auch super einfach aus, sag ich mal, einem Videoschnipsel andere das Video bearbeiten kann und dann neue Dinge einfügen kann. Und das eigentlich alles in einem Tool, in einem Workflow. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages was natürlich schon. Ich glaube, jetzt kann man sich streiten, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich glaube nicht, dass es an Seedance rankommt, vom Videothema her. Aber was es gemacht hat, das demokratisiert so ein bisschen die Generierung. Ich glaube, dass Leute, die sozusagen nicht so viel Ahnung davon haben, dass es durchaus einfacher wird, solche KI-Inhalte dann zu erstellen. Und ich glaube, vielleicht das ist so im ersten Blick auch, was ich so gesehen habe, so, das ist jetzt nicht so tief nerdig, da geht es jetzt nicht darum, der Bewegungsfluss, den du ja immer so skizzierst mit Salto, Rückwärtssalto, und da teste ich die Maschine, ob sie es richtig gut kann, sondern wirklich eher so ein bisschen kam mir der Eindruck rüber, okay, das ist jetzt so ein bisschen der Werkzeugkasten für alle Kreativen, die vielleicht jetzt nicht so viel in der Videogenerierung oder in der Bildgenerierung am Start sind. Also es hat es deutlich einfacher gemacht. Ob es, sage ich mal, besser ist, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht getestet. Liegt aber daran, dass ich im Urlaub bin und gerade bei Claude den ganzen Tag nur im Terminal abhänge. Dementsprechend hast es du sicher getestet, Jens, und kannst mal so erzählen, was gut ist, was positiv ist und was vielleicht nicht so geil ist.
Ja, danke erstmal für die Zusammenfassung. Den Rückwärtssalto habe ich tatsächlich getestet. Kam nicht an Seedance ran. Aber wie du auch schon sagst, das macht gar nicht so viel. Also ich glaube auch, dass dieser multimodale Ansatz, du hast ein Modell, was quasi alles kannst du reinschmeißen, alles kannst du rausbekommen, das ist total spannend. Gut gestartet. Jetzt auch damit erstmal mit dem Videobereich, deswegen können wir aktuell nur Videos erstmal damit erstellen, wollen aber auch dann in Zukunft das Ganze halt dann auf alle Modalitäten ausrollen. Ich bin sehr gespannt, weil ja, es demokratisiert und bringt so ein bisschen Einfachheit in das Thema rein, aber ich finde, wenn du jemanden hast, der irgendwie damit startet und sagst, guck mal hier ist ein Tool, das kann alles, mach mal was. Also ich habe mich gefragt, was mache ich denn? Wie starte ich denn? Ich glaube, für die Leute, die das dann, diesen kreativen Workflow halt mitdenken können und diese Möglichkeiten denken können, cool. Ich glaube, für viele aber, deswegen finde ich es auch gut, dass sie mit einer Modalität starten. Wahrscheinlich ein bisschen überfordernd. Aber für die Zukunft finde ich es geil, wenn du halt ein Interface hast und sagst, mach mal, hier ist irgendein Medieninput, mach mal irgendeinen anderen Medienoutput raus und nicht erstmal springen musst, welches Tool nehme ich jetzt, welches Modell. Aber ich finde das natürlich die Herausforderung. Dann erwartet man ja, glaube ich, als Kreativer ja vor allen Dingen auch in jedem Bereich State of the Art. Das heißt, du kannst ja, wenn du sagst irgendwie, ja, ist ganz nett Omni, aber Bild ist nicht gut, weil, weiß nicht, Nanobanana 4 ist nicht so gut wie Seedance 8 oder sowas oder Seed Dream, dann muss man natürlich da so Abstriche ziehen. Deswegen, also ich bin auch gespannt, wie lange es dauert, bis das Ganze dann auch in anderen Modalitäten ankommt. Aktuell ist für alle auch weltweit tatsächlich in der Gemini-App nutzbar. API und Programmierschnittstellen Zugang kommt demnächst. Bin gespannt. Mal weiterspringen. Was war das zweite Highlight für dich?
Das zweite Highlight war das ganze Thema Spark mit dem Agent-Thema, weil natürlich das auch sowas ist. Du hast ja schon vor, sag ich mal, gefühlten 3 Lichtjahren mal wieder das ganze Thema Open Claw am Start. Wie viele Mitarbeiter sind es denn eigentlich gerade? Wie viel hast denn du?
Na, OpenClaw ist gerade im Urlaub tatsächlich. Ich bin gerade bei Hermes
Ah,
dran.
echt?
Naja.
Ah, okay.
Also von daher, auch
Okay.
das entwickelt sich weiter. Aber
Aber
was
nochmal.
ist denn Spark?
Ich würde mal sagen, Spark ist eine Möglichkeit, dass du unterschiedliche Agents für dich arbeiten lässt, die dir dann ja, deinen Alltag versüßen. Habe ich es jetzt richtig sehr, sehr vereinfacht erklärt, aber
Ich glaube, das wäre ein schöner Pitch für Google. Nee, aber ich finde, diese Zusammenfassung, gerade mit OpenClaw-Ansatz, geht in die richtige Richtung. Also am Ende ist Spark eigentlich wie ein Chat-Interface, der Ding kann aber Sachen tun. Und du hast ja auch gesagt, ja, man hat ja so ein paar Demos gesehen, die haben natürlich auf der Bühne ein bisschen was gezeigt und vielleicht ein, zwei Videos. Durfte mit einem Mitarbeiter da so ein bisschen rumklicken. Also der Mitarbeiter hat geklickt und ich habe ganz viele Fragen gestellt. Was passiert, wenn man da drauf klickt? Was kommt daran?
Ja, geil.
Das war ganz cool.
Er so, er auch so, alter Jens, Mann, geh mir hier auf den Sack, ich muss hier kurz meine Demo durchführen. Was ist hier oben das Zahnrad rechts? Was ist, wenn ich jetzt die Einstellung aber an so und so mache? Er so
Aber man
komplett
hat auch
überfordert.
lustigerweise gemerkt, die Person wollte immer in die Demo zurück, so vom Flow her, so. Ja,
Ja,
und dann dachte ich,
klar.
aber da vorne war da noch ein Button. Was passiert denn? Ach, okay, ja. Aber das Coole ist, drei Dinge, die ich total spannend finde und weswegen ich glaube, dass das total relevant sein könnte. Auf der einen Seite, Google hat aktuell ihre ganzen Tools mit drin. Das heißt, du gibst ihm eine Aufgabe und er kann natürlich mit allen Google-Tools irgendwie arbeiten. So, und geplant, so, ganz nett. Aber in Zukunft werden noch MCP-Server kommen. Das heißt auch, ja, eigentlich alle Schnittstellen, die man sich so vorstellen kann, kann man dann auch mit Spark quasi nutzen. Das Ding läuft 24/7, das heißt, man muss den Rechner nicht dafür anhaben, wie bei Cowork etc. Skills werden unterstützt, das heißt, dieses Format von Anthropic Skills, was mittlerweile bei OpenAI, bei ChatGPT und auch jetzt dann bei Spark halt reinkommt, wird unterstützt, was super spannend ist. Letzter Punkt sind die Trigger. Weil so Automation anzustoßen ist ja ganz cool, wenn du sagst, irgendwie jeden Sonntag um 9 Uhr willst du, dass er irgendwas macht. So, das ist nett, aber es hat eher irgendwie Automation. Gemini Spark ist aber in der Lage, auch mit den Daten über die Schnittstellen Handlungen auszuführen. Ganz konkreter Case, weil es ein bisschen abstrakt war, was sie gezeigt haben. Man hat eine Google-Tabelle mit Einladungsstatus von Leuten für ein Event. Und Spark hatte den Trigger oder den Auslöser, guck dir bitte alle E-Mails an, die einkommen. Und wenn in einer E-Mail etwas zu diesem Event gesagt wird, mit Zusage oder Absage oder Rückfragen, dann update doch bitte die Google-Tabelle. Das heißt, du hast auch ja, dynamische Trigger, die das Ganze dann entsprechend loslösen können. Und das finde ich ganz, ganz spannend, was da so kommt.
Ja, also ich finde, und dann natürlich dieses MCP-Thema ist natürlich auch interessant. Also wenn man
Voll.
dann natürlich dann auch verknüpfen kann mit anderen Tools, die man im Daily Usage dann noch hat, dann wird es mal auch interessant, was dann noch so passiert. Ich fand auch interessant, was du gesagt hast mit dem Skills. Du hast dann Anthropic zitiert, weil mir natürlich mein Feed nur voll ist mit jetzt den ganzen Claude-Jüngern, die sozusagen ganz frisch da drin sind. Ich muss auch immer wieder lachen, wenn ich auf LinkedIn wieder Leute sehe, die aus der Agentur-Bubble jetzt auf einmal alle KI-Experten sind. Das ist so lustig einfach. Kommentiere jetzt und kriege mein SEO-Dashboard. Das habe ich mit Claude gebaut. Ich sage, so, hey Bro, ich brauche einen Claude. Ich habe mein SEO-Skill. Für was brauche ich dein Dashboard, Mann? Bist du prall eigentlich?
Ja,
Naja,
maximal.
gut.
Da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, ich weiß. Was ich noch interessant fand, ist das ganze Thema KI-Suche und Suchagenten. Da bist du, hast, habe ich mich sozusagen gerade vorhin nicht wissentlich verlaufen. Ich meine, das Thema Suche triggert ja gerade ganz viele. Unser Lieblingswort Geo ist ja ein Ding, was ja sozusagen LLM Visibility. Dann ist aber auch das andere Thema generelle Suchverhalten von Leuten, Nutzverhalten. Jetzt sind wir ja nicht bei OpenAI, sondern wir sind jetzt ja bei Google und Google hat ja sozusagen die Google-Suchmaschine, die wir alle kennen. Man googelt ja. Es verändert sich ja das Suchen und die Suchbox. Was hast denn du da so mitgenommen von den Features und von den Themen? Wo geht's denn hin?
Ja, was ganz spannend ist, das habe ich irgendwie im Kopf behalten. Google meinte, sie haben seit 25 Jahren die Suchleiste nicht angepackt und jetzt zum ersten Mal. Und das heißt, auch diese Suchleiste wird multimodaler. Das heißt, man kann auch viel mehr mit Bildern und etc. arbeiten, um hier irgendwie Suchen zu triggern. Das ganze Thema AR Overviews wird natürlich nochmal weiter gesponnen, auch im Ads-Bereich. Das heißt, man kann auch mehr Werbung schalten demnächst im Ads-Bereich, im AR Overviews-Bereich und im AI-Mode. Diese Suchagenten finde ich auch spannend. Wobei, das geht ja gerade noch in eine andere Richtung. Ich gehe gerade nochmal auf die generative UI ein, denn das ist in der Suche drin und das finde ich.
Das finde ich krass, das fand ich so krass. Das war doch das Beispiel mit diesem physischen, er hatte doch irgendwas gefragt, so nach dem Motto, wie sieht das so und so aus oder wie ist irgendwie irgendein physikalisches Thema und auf einmal kommt dann die Grafik, die er dann anklicken kann. Das war so krass.
Und auch, er hatte ein Beispiel auf der Bühne auch gezeigt, wo es, glaube ich, um Urlaubsplanung ging. Und dann quasi so ein eigenes Dashboard gebaut wurde, was man auch teilen konnte auf Grundlage von Suchergebnissen. Man sieht auch, Google hat ja den Webguides, wo du quasi eine Suchseite hast, die komplett von Google gebaut wird. Nochmal sehr textlastig, aber erstmal schon eine komplett neue Seite. Und mit den generativen Features, mit der Geschwindigkeit auch von den Gemini-Modellen, hat Google natürlich die Möglichkeit, da auch eigene Interface zu bauen. Das heißt, deine Google-Suche wird nicht nur anders sortiert sein, sondern auch vielleicht komplett anders aussehen und halt auch ein Interface haben. Und das finde ich total krass. Also ich bin gespannt, wie sie das auch handeln, auch was einfach Kosten angeht, weil wir dürfen nicht vergessen, Token kosten Geld und Google hat zwar den Vorteil, dass sie den kompletten Stack von Chips über Server und Modelle bedienen können, aber trotzdem kostet das halt. Da bin ich gespannt, ob das irgendwann mal ausgerollt wird und inwiefern dann auch. Aber Suchagenten fand ich spannend. Ich glaube, etwas, was jeder gerne mal hätte. Am Ende ein Agent, der einen Auftrag bekommt und ein Reporting erstellt, sowas wie, was man sonst mit Automation, mit N8N oder Make machen würde. Klar, und wenn dich das Thema KI interessiert, bisschen laut da bei dir. Fangen den Satz nochmal an.
Achso, Entschuldigung. Ich habe jetzt, was war laut?
Irgendwas geraschelt ganz laut.
Das ist so krass. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur kurz auf den Knopf gedrückt.
Was für Knöpfe? genau. Wenn dich das Thema KI interessiert, beispielsweise, könntest du einen Suchagenten starten, der dann jeden Morgen den Reporting gibt und für dich quasi sucht. Das heißt, auch der Weg weg von Google wird halt immer unnötiger. Da kommen wir gleich auch, glaube ich, im Commerce-Thema nochmal drauf zu sprechen. Für Wettbewerbsanalyse, für Marktbeobachtung, halt einfach einen Agent zu haben, einen Suchagenten, der dann vielleicht auch in Spark arbeitet. Also da zieht Google, macht die Suche nochmal zugänglicher, was vorher eher so den Automation-Leuten und Nerds vorenthalten war. Das fand ich mega cool.
Ja, du hast jetzt was Spannendes gesagt, direkt Shopping. Du warst ja auch, du hattest ja noch eine private Vorführung, da hast du auch gleich eine Anekdote erzählt, aber es war auch das, was ich im Livestream gesehen habe, war das Thema Shopping, ist natürlich ein Riesending, dass sozusagen dieses universale Einkaufswarenkorb am Start sein soll, bei dem man praktisch in seiner Nutzung der Google-Welt eben einen virtuellen Einkaufswagen hat, bei dem man immer unterschiedliche Produkte, egal wo man sich gerade befindet, in den Einkaufskorb tut, was natürlich irgendwo den Webseitenbesuch obsolet macht, / den Shop-Besuch. Fand ich auch super interessant. Ist ja so ein bisschen auch das Thema bei Social mit dem Thema Direct Checkout, was bei Instagram immer noch nicht funktioniert und seit Jahren irgendwie verkackt wurde. keine Ahnung, oder zumindest jetzt. Ich bin halt schon so lange nicht mehr im Social-Thema operativ drin, deswegen kann ich es dir nicht sagen, aber zumindest war das immer das Thema. Ist natürlich schon so, dass du hattest ja auch dann Hamish, glaube ich, gefragt, für was braucht man denn dann noch eine Webseite? Und die Kollegin von Google meinte dann, ja, aber man kann ja sozusagen das auch mit einer anderen Funktion lösen, da muss man halt dann auf den Shop gehen. Aber erklär mal, was ist denn dieses Universal Cart eigentlich? Also was ist die Idee
Wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich ein Einkaufswagen fürs Web und gar nicht für einen Shop, weil und das ist halt, Google schafft halt gerade so ein paar Protokolle von dem Universal Commerce Protocol über das Agent Payments Protocol, also standardisierte Schnittstellen, die Webseiten adaptieren können, bis hin zu Web-MCP, damit Agenten besser arbeiten können und auch Produkte sehen, einkaufen können, in Warenkörbe legen, Checkout-Prozesse durchführen können. Und am Ende mit diesen Protokollen kann eine Shopping-Journey, muss natürlich nicht so aussehen, dass man Google gar nicht mehr verlässt. Man macht den Research, guckt sich vielleicht noch Videos, die eingebettet sind im AI-Mode an. Dann gibt es vielleicht da auch nochmal, auch das war angekündigt, auch in anderen Plattformen nochmal diese Verknüpfung zum Commerce-Protokoll. Das heißt, du könntest theoretisch sagen, ich gucke mir was bei im AI-Mode an, dann gehe ich zum YouTube-Video. Im YouTube-Video habe ich auch schon direkt das Commerce-Protokoll. Das heißt, ich kann direkt aus dem Video was sehen und direkt in den Einkaufswagen packen, der bei Google ist. Dann gehe ich nochmal woanders hin, habe nochmal zwei, drei anderen Shops und dann machst du halt den Checkout über Google. Das heißt, du hast dann auch Shopping-Journeys, wo du theoretisch gar nicht mehr auf Webseiten gehen musst, gar nicht mehr dir irgendwie einen Account merken musst, wo war jetzt nochmal der Account von dem, wie war mal meine E-Mail da, stimmt die Rechnungsadresse, wie zahle ich denn hier, sondern quasi ein Tor zum Einkaufen hast. Und das ist, glaube ich, also kann einen krassen Impact haben, wenn es angenommen wird von den Menschen. Ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt.
Ich glaube, die vielen meisten Leute, also ich glaube, das Thema, dass die breite Bevölkerung das nutzt, ist ein Accessibility-Thema. Es muss halt möglichst einfach sein und dann convenient sein und dann können es die Leute halt nutzen.
Und ich glaube, Vertrauen spielt eine Rolle. Und ich glaube, dass mein ChatGPT hatte ja auch dieses Express-Checkout-Thema, das haben sie ja wieder eingestellt. Aber ich glaube, Google, würde ich behaupten, hat einfach durch, was du ja vorhin auch schon gesagt, wir googeln ja, einfach schon 25 Jahre lang eine Marke aufgebaut, der man eher mal vertraut als vielleicht einer anderen Marke, die jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren erstmal so am Start ist, gefühlt oder sichtbar. Und da Accessibility, Trust. Und ich glaube, also ich sehe mich da schon einfach direkt in der Suche am Handy einkaufen. Finde ich geil.
Ja, du vielleicht, aber die anderen aber halt nicht.
Am Ende, ich glaube, es ist aber auch eine Gewohnheit, wenn du überlegst, wie viel Friction hat denn so ein Online-Shop? Cookie-Banner, Navigation verstehen, gucken, bin ich im Newsletter, gibt's da irgendwie einen Discount-Code? Und das ist ja, finde ich, auch schon nervig, oder nicht?
Ja. Absolut.
Und was ich aber auch krass finde, so vom, also da weiß ich gar nicht, was für einen Impact das hat, weil du kannst im Ads-Bereich kannst du auch Direct-Offers mitgeben. Das heißt, du kannst quasi Google, wenn du auch Werbung schaltest im Shopping-Bereich, sagen, hier ist übrigens auch ein 10%-Gutschein, setz ihn mal ein, wenn es sinnvoll ist. Und das bringt natürlich diese Promo-Welt, wo verteilst du deine Promos, nochmal auf eine ganz andere Ebene, weil Google quasi entscheidet, ist der User jetzt vielleicht ganz kurz vorm Kauf und macht jetzt gerade einen 10% Gutschein Sinn oder kombiniere ich vielleicht noch zwei Produkte. Und das ist schon crazy.
Also ich finde es richtig krass eigentlich. Vor allen Dingen halt im Endeffekt schaffen die halt wirklich diese futuristic AI-World einfach all over the place. Nicht nur B2B für Coden und Ding, sondern halt einfach für die normalen sterblichen Menschen, die nicht zu Internet affin sind.
Das stimmt.
Und ich glaube, das wird halt...
Was man sagen muss, leider Gottes, wie bei vielen Features, die auf der RO und auf der Marketing Live waren, war der Spruch am Ende immer noch Rolling out this summer in the US.
Ja, scheiße.
Bis wir da in Europa das mal testen dürfen, ich glaube, da sind noch viele regulatorische Themen nochmal auf der Agenda bei Google, bis sie da weiterkommen. Ich bin gespannt, wann das hier auch ankommt und wie es dann auch ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass auch da entsprechende Gerichte und Wettbewerbsverfahren stattfinden werden gegenüber Google, weil es natürlich schon ein krasses Monopol ist, was sie hier mitbauen.
Ja, klar. Also ich glaube, dass die EU tatsächlich unsere Rechte schützt, aber gleichzeitig uns wieder den Innovationsblock ins Knie schießt. Dementsprechend humpeln wir halt hinterher. Aber ja, ich glaube, es war noch so, neben dem, sage ich jetzt mal, regulatorischen Themen, gibt es ja noch so ein paar andere spannende Sachen. Ich habe noch an den Notizen gespickt. Was mich persönlich mega interessiert, ist das ganze Thema Wissenschaft, Science. Das ist ja eigentlich auch so ein Thema, ne? Also gibt es ja dieses witzige Meme, You cure cancer with this, kennst du ja? Hier mit Anakin Skywalker. Gemini Science ist ja auch ein Thema. Ich glaube, die anderen Anbieterplattformen sind ja auch groß, schreiben sich hier großes Thema. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen oder haben sozusagen AI-Solutions für die Wissenschaft. Ich glaube, da bin ich einfach mal gespannt, was da kommen wird oder wie sich das weiterentwickelt, weil das ist natürlich dadurch, dass wir nicht in dem Segment Wissenschaft unterwegs sind, also Medikamentenforschung, Gesundheitsentforschung und so weiter. Das ist ja nicht zugänglich. Da hatte ich dazu letztens Woche auch irgendwie irgendein Meme gesehen, dass irgendein Vibe-Coder irgendwie, ich glaube, aus Südkorea von Anthropic geblockiert wurde, weil er versucht hat, einen Virus gegen einen Wirkstoff gegen diesen Hunter-Virus zu machen. Und auf einmal hat ihn Anthropic blockiert. Und dann so, also, hey, boah, die wollen nicht, dass wir das, wo dann auch einer gesagt hat, Dude, also normalsterbliche Leute sollten jetzt nicht wirklich irgendwie sich mit der Entwicklung von medizinischen ja, Stoffen auseinandersetzen können. Aber das finde ich halt interessant, weil eigentlich ähnlich wie beim Coden sozusagen müsste ja das Thema KI und Science auch massivst dazu führen, ja, dass die Welt eigentlich schneller ja in der medizinischen Forschung wird. Und das finde ich ja so interessant, aber das ist halt natürlich nicht so ein frei zugängliches Feld, so wie E-Commerce.
Das stimmt. Also ich fand auch also ich fand es komisch auf der I.O., weil der Science-Part war am Ende von Demis Hassabis und dann war Ende. Und das war irgendwie kein Ende. Also war so, achso, jetzt ist vorbei. Okay, gut, das war irgendwie so ein abruptes Ende. Aber ich finde den Science-Bereich auch spannend und vor allem, weil sie auch nochmal so diese Coding-Aspekte und diese Vorteile, die doch Vibe-Coding mit sich bringt, Dinge zu verändern, anders an Probleme heranzugehen, halt auch im Forschungsbereich mit reinpacken. Auch mit Anti-Gravity, was ja deren Cursor-Cloud-Code-Thema ist. Da nochmal auch nicht nur Entwickler, sondern auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu befähigen, halt mit Daten Dinge zu bauen, mit Datenbanken. DeepMind hat ja AlphaFold, AlphaGenome, auch da diese Datenbanken anzuzapfen und nutzbar zu machen.
Ja.
Und ich bin gespannt im Science-Bereich, weil es ist ja irgendwie ganz cool, irgendwie schneller zu forschen, aber ob wir wirklich auch diesen Innovations Sprung, was heißt Sprung wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wird es langsam sein, aber diese Möglichkeiten, die daraus entstehen, auch wirklich irgendwann mal merken. Weil jetzt schneller zu forschen ist ja ein Punkt, aber es kommt aber hinten auch wirklich raus. Wenn ich schneller dazu komme, was halt irgendwie keinen Sinn macht, dann hat man natürlich die Hoffnung, dass man schneller zu irgendwie zu coolen Sachen kommt. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch. Ja, dann, was haben wir
Dann,
noch? Hast du noch zwei, drei kleine Sachen?
tatsächlich, das waren für mich tatsächlich so die Hauptdinger bei der O, was ich nochmal ganz interessant war ganz am Anfang, war auch ein bisschen lustig. Google hat so ein bisschen gesagt, ja, wir machen viel mit Token und wir nutzen viele Token. Und dann gab es so eine Chart am Anfang, dass sie den Tokenverbrauch year over year growth versiebenfacht haben. Das heißt, die verbraten siebenfach so viele Token im Monat wie letztes Jahr. Das sind, ich gucke nochmal, spink's nochmal gerade rein, 3,2 Billiarden Token pro Monat. Und
Krass.
letztes Jahr bei der I.O. waren sie bei 480 Billionen, jetzt sind sie bei 3,2 Billiarden. Im Englischen ist das Quadrillion, klingt auch noch geiler. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, das hatten wir auch jetzt gerade besprochen, Gemini und auch dementsprechend Tokenverbrauch ist halt überall drin. Ob du jetzt was mit der Map machst, ob du was mit Gmail machst, auch da gab es einige Sachen, um die Inbox nochmal smarter zu machen. In jedem Google-Produkt hast du ja irgendwie Gemini mit drin und auch irgendeine Ich verbrauche Token-Thematik. Und da ist Google, glaube ich, ordentlich am Token-Maxing. Da gab es auch noch mal so einen kleinen lustigen Moment auf der Bühne, wo man der klingt eher wie Token Maxing, aber und ich glaube, Google ist halt auch einfach jetzt so stark geworden, weil sie halt den kompletten Stack halt im Griff haben, was ich vorhin auch mal kurz meinte. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil. Nicht nur, was wir schon mal gesagt haben im Podcast, dass sie die Daten haben, Maps, Gmail, Kalender und so weiter, sondern dass sie ihre Chips selber haben. Die haben die TPUs, die haben einen TPU für, also einen Prozessor oder einen Chip für KI-Anwendungen zum Training, aber auch für Inference, also zum Betreiben. Das heißt, die haben selber die Hardware im Griff, können optimieren, können sie nutzen, haben die eigenen Modelle mit Gemini, was ja auch eine neue Version noch raus war, 3.5. Sie haben die eigenen Interfaces, sie haben die eigenen Rechenparks, und das macht sie ja, glaube ich, unglaublich stark, wenn man jetzt mitkriegt, wie alle daran strugglen, irgendwie, wir müssen irgendwie Compute kaufen, Anthropic arbeitet mit SpaceX zusammen, um irgendwie Ressourcen zu haben, und Google hat es halt in-house, und ich glaube, das ist halt echt eine Stärke, die sie gerade immer mehr ausspielen gefühlt.
Ja, also ich glaube halt auch, wie du gesagt hast, Compute. Ich bin ja auch froh, dass die Hardwarekosten wieder gefallen sind. Und du kennst ja meine lokale KI-Visionen. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil natürlich das größte Thema, glaube ich, überhaupt vielleicht der Menschheit werden wird, nämlich das Thema Energie. Und ich glaube, dass da halt auch, also es ist ja auch so, was habe ich jetzt gelesen? Anthropic nutzt irgendwie Elon Musk Computer, die Computer Power, was ihn ja wieder freut. Und am Ende des Tages, naja, müssen wir eigentlich nur Solarparks und Softwarezentren zusammen aufbauen, Jens. Wir sollten uns jetzt langsam mal ranmachen, weil ich glaube, das ist sozusagen neben dem Token in der Welt, wo wir uns bewegen als Währung, ist das halt sozusagen das Backend. Und ohne Energie und ohne Strom und ohne die Themen und wir hinken in der Energiezufuhr, also in der Energieentwicklung hinterher, weil wir immer noch sozusagen das verschlafen haben. Ich glaube, dass das Thema Solar halt jetzt hier immer umso spannender wird. Ja, also so diese Alternativthemen, gerade warum bauen die Amis in Saudi-Arabien oder in Katar ihr Zentrum da rein? Klar, Sonne, super, super zentral gelegen. Also um es abzuschließen, ich glaube, dass das natürlich das größte Thema wird, was natürlich dann auch zu einer Preisschwankung kommen wird, weil die werden nicht mehr das alles so günstig zur Verfügung stellen können, sondern sie holen natürlich die Leute günstig rein, marketingmäßig, ja, und sagen, hey, boah, hier für jeden zugänglich $19, $13, $5, weiß der Geier. Und dann sagen die, Moment mal, also bis 2034 machen wir keinen Gewinn, sondern wir verbrennen Millionen, und wenn das dann nicht geht, dann sind wir halt du weißt schon, was ich meine.
Total. Ich bin auf zwei Sachen gespannt, weil ich glaube, wir denken natürlich jetzt gerade immer zum aktuellen Status quo. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass an den Grundlagenforschung auch was passiert. Wenn jetzt irgendwer sagt, ich habe jetzt hier Transformer 2 Modell, oder es kommt irgendein Modell, genau, aus China, kommt irgendwer und sagt, guck mal, ich habe jetzt hier ein Ding, was irgendwie 10-fach effizienter ist. Also natürlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Das Grundlagenforschung kann ich mir vorstellen, da kommt noch was. Und ich fand es auf der RO spannend. Es gab 2 bis 3 Andeutungen Richtung Weltall. Es gab diesen einen Comic, wo dann am Ende irgendwie Timmys Adventure in Space war. Am Anfang war der CEO von Google auch irgendwie im Space-Anzug, hat da irgendwas ausgetauscht. Google arbeitet ja auch vielleicht die Rechenzentren im All, machen auch andere Startups mittlerweile. Von daher ist vielleicht Solar auch zu kurz gedacht, vielleicht fliegen wir auch demnächst einfach da die Rechenzentren noch näher an die Sonne. Ich stelle mir nur die Frage, welcher Roboter wechselt dann die GPUs aus oder die TPUs, wenn sie kaputt gehen?
Schicken dann alle Leute, die mal bei der Google I.O. waren, eingeladen. Das ist so das Kleingedruckte, was du nicht gelesen hast.
Shit. Ja, dann wechselt. Also, schöne Aussicht da oben. Aber von daher war finde ich, eine runde Sache. Wir haben jetzt ja einige Themen nochmal besprochen. Ich glaube, es verändert einfach weiter, wie wir das Internet nutzen. Nicht morgen, auch schon, weil wir in Europa sitzen. Aber ich glaube, da hat nochmal so ein bisschen den Weg gezeigt, wie in den nächsten Monaten, 1-2 Jahren vielleicht auch nochmal Informationen, Suche, Web etc. sich entwickeln könnte. Und mal gucken, wie abhängig wir von Google und Co. werden.
Du, ich bin gespannt, ob wir nicht schon abhängig genug sind.
Aber das sowieso.
Aber ich
Ja.
bin, finde es auch gut, dass du da eingeladen worden bist. Und ich glaube, wir sollten uns wieder mal vornehmen, so wie wir es ja die ganze Zeit sagen, dass wir wieder unsere gewünschte Regelmäßigkeit auch nicht immer nur mit Gästen, weil du bist natürlich super am Gäste rekrutieren und hast ja wieder spannende Sachen auch in der Pipeline. Aber ich glaube, diese Nerdigkeit, dieser Austausch, den sollten wir, wie unser Weekly Call, den wir nie schaffen, einfach mal weiterführen, um dann auch für unsere Zuhörer und Zuhörer eine gewisse Update-Möglichkeit auch zu ermöglichen. Ich glaube, das wollen die. Und dann freuen wir uns immer um Abhängigkeitsdiskussionen, vor allen Dingen auch diese philosophischen Diskussionen, wurde mir letztes Mal von einem gespiegelt, fand der auch ganz witzig, dass wir manchmal uns dann irgendwo abdriften in irgendwelchen, entweder ein Rant, da bin ich bekannt für, aber
Voll.
gut, oder diese philosophischen großen Fragen. Und deswegen freuen wir uns jetzt auch auf das Interview, was du geführt hast. Ich glaube, das wird super spannend und super interessant. Und danke, Jens, ja, für den Einsatz und für den Austausch. Es hat mich sehr gefreut und ich springe jetzt wieder im Pool.
Ja, toll, Max. Dann springen wir schön in den Pool. Alle natürlich dranbleiben unbedingt. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich quatsche circa eine halbe Stunde mit Nick Fox von Google. Wie gesagt, dafür den Bereich Commerce, Search, Maps und auch AI Search verantwortlich. Von daher ganz viel Spaß damit.
Welcome, Nick. So nice to have you here in this sunny weather, California. Thanks for having me. Let's start with the first question about you. So you've been at Google for quite a while, I think almost 23 years now. So you had a lot of big transitions there. What is so special about AI compared to the further shifts that we had before, like mobile and so on? What fascinates you and what brings you out of bed every morning?
Well, first of all, thank you for having me on the show. And a great question to start with. I think Google's history is really one of transformations. You mentioned mobile. Obviously, AI is the one that we're in right now. I think what's so special about this moment is it feels like the one that is so well aligned with our mission and what we do, right? We're an information company at its heart. Our mission is to organize all the world's information, make it universally accessible and useful. And generative AI really is an information technology. It helps synthesize information. It helps reason across information. Helps people take action on information. And so for us, we see this as, so critical to almost the ultimate realization of our mission, as one of those really enabling technologies. It's one of the reasons that we talk about this moment as expansionary, because it really is the technology that we think will be the fuel to take that next step towards really enabling that mission.
Okay, cool. Google has been an AI company for quite a while, not only before AI chatbots were a thing. In this whole AI journey, what surprised you in terms of consumer focus the most when you started to really pushing AI in the focus of your mission even more?
I think one of the things that's been most surprising is how user behavior has changed. And the reason that's surprising is user behavior tends to be fairly slow to adjust to technologies, right? We're talking about billions of users across the world. There are 2.5 billion users now using AI Overviews. There are 1 billion users using AI Mode. This is really enormous scale. And, one of the things that we see generally with technologies is that, users have relatively ingrained habits about how they use products. So just to bring that closer to search, people have been issuing search queries for decades. And what we the one of the things that's been really awesome to see is how people's queries have changed as we brought AI features in. We often talk about queries getting longer. Now, it doesn't really matter necessarily that they're longer. What matters the most is the people are asking the real question that's on their mind. So when we talk about it being a long query, it's because there's all of these nuances to any question you might have. If your car's broken down, it's not just car grinding noise. It's, well, it's making this noise and it's shaking and the steering wheel is doing this and I hear that, makes this smell, whatever all the details. But really any question is like that. Any question has all of this nuance that's the question that's really in your head has nuance. And so, we talk about being able to ask anything, and it really is asking any of those questions with all the nuances, with all the follow-ups. So I would say the most surprising thing is as we've introduced these features, users have loved them, and they have that part wasn't surprising, but the surprising part is how quickly they've adopted and how quickly they've changed their behavior to really capture what search can now do for them.
So, and you run search, ads, and commerce, which is a burden. It's a lot. What is a challenge combining all the things together in the daily work that people might not see? Because, I mean, you're pushing out features and updates in every direction of that. Must be a lot. How do you handle that?
One part you did not mention, by the way, is map. And, you know, I see it as just an immense privilege to have this role. It's humbling, to be quite honest. You know, these are products that are used by billions of people across the world, and I feel a strong sense of responsibility to steer these products forward and make sure they're evolving in a way that's helpful to everyone in the world. In terms of looking across the products, I think one of the biggest leap forwards we've made over the course of the past year or so, we actually just announced it earlier this year, is personal intelligence.
Mm-hmm.
And the reason this connects back to this question is as a user, you might have some information that's in your Gmail, you might have some information in your photos, you might have some information in Maps, you might have some other information in Search, or you might have done a query in Search. What personal intelligence enables us to do is to really stitch across. And so I can ask, a question of Search taps into a question that's something that's stored in my email. I had an example earlier this year. I was skiing with my son in Lake Tahoe. It was very snowy, it was cloudy, et cetera. I was trying to get a sense of what lenses I needed for my goggles now. And I was kind of blown away because it pulled in an email that had a receipt for the goggles that I bought. I hadn't actually bought the goggles that had been a gift for my wife. She didn't send me the receipt. It pulled that receipt in and said, these are the goggles you have, and you actually have two pairs of lenses and you can use these other lenses. And what blew me away about that is I didn't know that email was there. I didn't know that receipt was there. It was years ago. But it pulled it in right in the right moment and made search that much more helpful. And so personalization, personal intelligence enables users to not need to think about the seams of the products, what's where, but rather ask the question in the way that's most natural, and the right thing happens for them.
Wow. So you're more like a personal intelligence manager or head of personal intelligence?
Yeah, and the real opportunity with it is a user doesn't have to think about managing it, right? They don't have to think about all of those details. You know, they could have, years and years. They could have just a small amount. It could, something could be, they might have taken, maybe a user took a photo of a license plate, right? And wanted to, want to ask Search, what's my license plate number? Maybe people know it, maybe people don't, right? Really, all a user needs to do is say, do I want this? Do I want to opt in? Users choose to opt in and connect their Gmail, their calendar, their photos, and the right things happens. But what's beautiful about it is it's within the user's control in that they're opting in, but they don't have to think about where all this information is stored.
Wow, that's cool. So the role of interfaces is really changing. So, I mean, you mentioned that, got from my email, maybe calendar entry, something from Maps, some personal history. And you starting to generate interface as well in Google Search and so on. Do you think in the future we will use less interfaces, but maybe more tools and more connections, more data as an end user?
It's an interesting question. I think there's always this question of how do interfaces evolve? It depends how broadly you think about interface, right? An interface could be a microphone, could be an interface, right? It's kind of a voice interface. We shared about what we're doing with glasses here at I/O. That's another interface as well. I expect users will use a wider variety of interfaces over time.
Mm-hmm.
I don't think that sort of more traditional interfaces will go away, because I think there are some things that's quite helpful to, we're quite good at reading text. We're quite good at our eyes processing visuals, and so I expect there will continue to be something that looks maybe like a standard kind of visual kind of input output kind of interface, but I think it will change quite a bit, right? We shared about generative UI, that's an example of. The interface may still be a search results page, but it's a search results page that doesn't look anything like the one from 10 years ago.
Mm-hmm.
It's got one of the amazing things you can do with generative UI is on the fly, Search can code you a custom visual for whatever query is that you're doing. If that's the most useful way to answer a user's question, that's what we can now do. And so I think there's going to be a pretty significant evolution of the interface, as well as a proliferation of interfaces.
And you mentioned generation of interface, which is super fascinating. But I mean, one part, in the beginning of why Google was so successful was because of speech. Mm-hmm. Typed in something and you got, in a matter of milliseconds, you got a result. How do you handle the interface generation? I mean, is it fast enough? Do you have a threshold in seconds where you say, okay, this should be the maximum speed, people have to wait?
We obsess over speed of the experience. It's core to absolutely everything we do. We saw this insight actually very early on in Google's history, how important speed is. We saw that if the search page got 10 milliseconds slower, people did fewer queries, and vice versa, right? If you make it faster, people do more queries. That's an indication of, and the reason for that is that people's brains move very, very quickly, right? And so if the results page comes back slower than the brain is processing, it's frustrating for the user and it leads to some amount of sort of thrash on the part of the user. So we've known really from our very, very early days how important latency is. We've always prioritized it. How that translates into this AI moment is Sundar talked about it on as part of the keynote, our full stack approach. Mm-hmm. Part of the reason that full stack approach is so important is the way you get speed is you start at the TPU level, at the data center level, and even the interconnects at the data center, the models, the products. It's all one system that's sort of co-optimized. And so we're able to deliver incredibly fast AI in search in a way that stays true to this really intense focus on latency that we've always had.
Well, I think speed is super important. As everyone will just jump away if it's too slow and nobody likes to wait. And Sundar also mentioned the vast amount of tokens you're generating. I think 3.2 quadrillion tokens.
That's right.
Which is amazing. And I think nobody could thought that tokens is like a currency somehow. And you're generating so many tokens in every variety of interface, overviews, everything that's integrated with Gemini. So generation and taking actions takes more place. Is search engine still the right word for Google, or is it more like intent engine or action engine?
You know, we think that we've entered this era of AI search, right? And if you look a couple of years ago, we started bringing AI features into search. And I think the big shift that's happening right now, and I think the transition that we're really in now is instead of this being AI features in search, this is AI search, really at its core through and through. And so that's the big shift. Now, I think what's important to reinforce, though, is when we think about AI search, it's really combining the best of a search engine with the best of AI. And the reason we say that, and the reason that's important, is our legacy is the web. That's how we've grown up. That's how we care about it incredibly deeply. And so, whereas if you look at some of the approaches that some sort of products are taking in the space, it's really all about the AI. We think the most helpful experience, particularly for a search product, particularly for a search engine, is to bring together the web, links to the web, links to videos, links to podcasts, links to stores where you can buy from, links to any number of resources so you can go deeper, first-hand experiences. All of this is absolutely, absolutely critical. You bring that together with AI to help synthesize, to help bring that together, to help contextualize, to help organize, to help users take action, to help reason across it, all of those things. But it really is that marriage of those two that we think is what users are looking for and where we can really differentiate.
Oh, okay, got it. I think that's important. But you mentioned the web is a big role in you. I mean, you build on the web, you are the gate to the web, basically. I think most people don't know that there's an address bar in the Chrome browser, and it's a way to Google. But of course, the role of website changed, especially in the AI age, maybe less from a pure information destination, more like a maybe entertainment destination. How do you find the gap, and what do you, what would you say how website creators or people who own websites should evolve in this AI age? Because obviously more AI answers lead to less website clicks. Maybe because we don't need that anymore, which is a good part. But how can website creators survive the transition?
So I'm a web optimist. I believe in the web. I care about the web. If you look at, and that really permeates how we operate the product. And just a few weeks ago, we announced a set of features to bring links even more prominently into our AI responses. More links as well as improve the visibility and formatting of the links. All of that is because we really do think that the web and links are a core part of the experience. Now, to some extent, that will change, right? In terms of what the web looks like, and I think it needs to change. We actually just shared in the past week or so some advice with webmasters about how to think about how to build for this moment.
And the advice for the next question, that's a good point.
The advice gets to think about what your users want in this kind of a moment. People want firsthand experiences. People want detailed reviews. They do want to be entertained. They do, but I don't think it's. I would say it's not a shift from the web for information to the web for entertainment. I for sure think there will be more entertainment, and I think that's important. But I think the web will continue to thrive for information. But the biggest piece of advice we give is it should not be shallow information, right? There's depth. If you're giving a review of a product, show the product, explain the product, explain what was benefit. If you're just saying, hey, if it's just surface level, it's not going to perform that well, because probably the AI response is going to handle that sort of that first level of response. But that's why we say we think it's really the combination of AI plus the web. The web can give that richness, that texture, that people ultimately want to hear from people. Is ultimately what I believe. It's why podcasts are so successful, and things like this. That's a core part of what I think users want, and that's a core part of what we want to bring to users.
And how do you find the probably difficult middle to not answer too many things in the AI overviews, still try to lead people to good websites and information? How do you find a balance, which probably is super hard?
First and foremost, we're just guided by users. That might sound trite or something, but it's helpful to have that North Star, right? If you don't provide what users are looking for, users will just go elsewhere. We don't sort of have the, it's a competitive space. It's an intense space. You don't have the, if you don't provide what users are looking for, they'll go elsewhere. So that is our North Star. The reason we incorporate the web is because we believe that's what users actually do want. And so we don't quite see it as a, you need to strike a balance as much as we have a point of view on what users are coming to Google to get. And that's what we build. And that's a combination of AI and the web.
Okay, cool. And it's a website and webmasters. Would you recommend, or do you think that websites should be maybe even more optimized for AI? I mean, you announced a lot of agents. They need to understand a website maybe even more than they did before. Do you think there will be maybe two versions of the web? One for agents, one for humans? Do you think that's a good way? Do you think it should be a combination?
I think it will be a combination. One of the core parts of our advice to webmasters is to build for AI in the same way that you would build for humans. Right. And in part, that's because many of the visitors to websites will be humans, will be people. And so building for people is still the best advice. And our AI really tries to optimize around what people are looking for. Right. And so our biggest piece of advice is optimize for humans, optimize for people. That's the right thing to do. For sure, there will be more agentic experiences over time. So one of the areas that we've been innovating alongside the industry is with what we call the Universal Commerce Protocol, UCP. And that will enable agents to make transactions on a user's behalf. Basically, and so that will there'll be some amount of work that the websites and retailers will do to optimize for this agentic world. UCP is one step. We've announced some work around payments with the agentic payments protocol. All of these are building for an agentic flavor of the web, but they will also work for humans too, right? The UCP integrates into the universal shopping cart that we announced today as well. And so all of this kind of flows together and comes together into an experience that is both for people as well as for agents.
That's a good point. I mean, you had a lot of shopping announcement today. How do you find a balance between, basically AI can now get into my inbox, maybe watch my search history, give me advice what to buy, and maybe do the purchase instant with my confirmation, of course. The one challenge is that people need to learn how this works, but with AI, they don't really need to know how it works. It just works, basically. How do you find the balance between being too spooky, being like mind-reading AI engine that just purchased something with the permission, of course, without you knowing that they need us, and still enables, which probably is tricky.
I think users will really choose what they want and what they're looking for. My expectation is the future looks like some agents buying some things on your behalf, maybe the more mundane things, maybe like toilet paper, paper towel, soap, things like this. Some of those sort of basic items. But if I'm looking to buy a pair of shoes or, a pair of pants or, whatever it might be, or, a podcast rig, maybe I really care about it. And actually a lot of people enjoy that experience. They enjoy that process. I enjoy looking at hotels when I'm going on vacation. These are all things that people like doing. It's part of what makes us human. And so the shopping cart, I think one of the things that's exciting about it is the shopping cart is built for people. And so I can put, one of the insights of the shopping cart is people are shopping in, fairly discontinuous kind of random ways, right? They might be on one site, if their shopping might span multiple different sites, it might span multiple different Google products. And so if we can bring together in a universal way, a single place, almost like a hub for your shopping tasks, that can flow with randomness and sort of discontinuous shopping journeys that people have. Where the agentic technology comes into it is to take care of some of the more maybe mundane pieces, right? So it can tell you when there's a price drop. It can tell you when something comes back in stock. So you have to keep on going back to the website and seeing if it came back in stock. It can tell you if there's an incompatibility between certain things in your cart. Maybe over time it will have incompatibilities between things in your cart and things that you've already purchased. It can take care of the actual, buying at the end of it. So it's not, I wouldn't think of it as you need to hand over your shopping to your agent and your agent just goes and does everything for you. It's probably not where people want to be for most of the shopping they do. But rather this is agent assisted. It gives you superpowers so that you can actually focus on the fun parts of shopping.
And do you see in the adaption any added challenges? Because it's new. People also in the beginning of online shop thought, okay, I don't want to buy it online. I don't want to go locally. Do you think that trust still plays a big role when an agent is buying something for you, even with confirmation? And how do you handle that?
Yeah, I think for sure trust will take some time to build. In particular, when people spend money, we all are more concerned about what might happen. A big part of what we announced today around the agent's payment protocol is how do people give guardrails to the agent to make sure it doesn't go and do things it shouldn't do. But that will take some time to develop, and it'll take time for users to build that trust. But it kind of goes back to what we actually started with, which is I have been surprised at how quickly people are adopting adjusting their user behavior. It really comes down to is this helpful? Is this valuable for people? And so if this is taking some burden off someone's plate, if this is making them more effective, if people are able to, you know, save 10% by, you know, getting notified immediately when the price drops, you know, that starts to become very interesting for people. And so, you know, these things evolve, and our view is we're going to equip people with superpowers, and then people will, you know, take advantage of it at a pace that makes sense for them.
Got it. I think people just need to get used to that. I think in 5 years, we probably won't talk about that anymore, because they're just, especially for the mundane things.
Yeah.
Do you think in the future, we will also, that the agent system will be more proactive? Because, I mean, having maybe an idea based on all your data that you have, that based on the training, on the context that you have there, that they're also maybe more proactive. Actively right now, everything or most things are triggered by the user.
Yes.
And maybe with discount and stuff, this is more proactive. But do you think that AI will be not just a smart assistant, but more like the smart executive role that helps you and guides you proactively?
Well, an example where we're getting more proactive is with information agents. So this is another thing that we announced today, one of my favorite features we announced today, I would say. And I've been setting up a bunch of them. I found them very useful. What you're able to do is you're able to say, keep me updated on whatever it might be. I have one that says, keep me updated on any time that someone says something about our new features that Google announced at I/O, right? So that's what's in my mind at the moment. But I'm not going to be searching, every second. But I do want to know when fresh information comes out. So I can just set up this agent. It can run 24/7 behind the scenes. It can run while I sleep. It can run while I'm eating. It can run while I'm doing a podcast recording. And it's just informing me. And then I can just look at my, I'll get a notification. I can look at my phone and see what's there. I 100% think this in this agentic moment, we will be asking technology to be doing things for us when we're otherwise occupied, when we're otherwise doing other things. And that's going to be a huge leap forward. I think that really is one of the things that defines this next wave. And I would characterize that as proactive, but as proactive within the guardrails and the framework that we as people set up for it.
There you go. I can't wait to try that myself.
Yeah.
And talking about trust, talking about also brand, I mean, Google is one of probably the most trusted brand in the world. Now with agents, you give AI many possibility to also do something that is not intended to do. How do you keep the trust in your brand with all the agenda, with all the things that AI do on their own, basically? Is it the speed of rolling out? Do you test a lot? Do you try to let user define more guardrails in the beginning than on previous features? How do you handle the trust that it?
Our starting place is that trust is the foundation of everything that we do in search and everything we do as a company. And it really defines how we build. It defines how we shape our products. It defines how we roll out our products. And maybe that's the most, I talked about some of the guardrails that we put in place in terms of how we build a product. I talked about that a bit before. But in terms of how we roll out, we're going to roll out, quite carefully. And you've seen us do this over the course of the past few years. We started AI Overviews, first as part of labs. So people could opt in and they could access it that way. But it was kind of a small contained environment. We then started rolling out slightly more broadly in experiments, small portion of queries. We kind of grew it from there. And that's a way for us to, the reason we do it this way is it's a way for us to innovate, quickly, innovate aggressively, I would say, bring frontier features into these products that people are using day in and day out, but do it at a pace that both users are comfortable with, people are comfortable with, as well as at a pace that, we think is appropriate for where their technology is.
Okay.
If we move too quickly, then users can get themselves in a bad state. But if we move too slowly, then users are missing out on really powerful technology. And so that's the balance to get. But we think this approach, which is starting in sort of more of a labs or kind of an early environment in this way, letting users really guide us and choose to use it, and then expanding from there is the right way to do it.
there might be a challenge to have done many millions of users using a feature at the same time. Last question. So not everyone is as tech savvy as we are, maybe. What would be one advice that you give someone who's maybe, I wouldn't say scared, but maybe more cautious about this technology, about the speed also? What would be one advice to maybe conquer this time and this technology a bit better?
I don't know that I would necessarily, you know, I think it's important for us within the tech industry to really internalize that people are see a range of, you know, people have a range of reactions to AI from, you know, intense trepidation to excitement.
Sure.
And we as Google need to build for users across that spectrum. And that's part of what I was getting to before in terms of enabling users to, you know, choose how aggressively they want to adopt. If a user doesn't want to, we shouldn't be pushing something down, you know, on a user that they don't want. But we should be enabling it for, you know, for people that want to be on the cutting edge, and we need to serve across that. But, you know, as you know, search is used by billions of people across the world, and we take that responsibility seriously, both in terms of trust, in terms of speed we were talking about earlier, but also in terms of this is a product that needs to work for billions of users, and that includes people that are worried about AI, and it includes people that are very excited about AI, and so that's the approach that we take.
Cool. Well, Nick, thanks a lot for your time. Thanks a lot for the insights.
Thank you.
I'm really keen to test out all the new features that you've announced, a bunch of that. Thanks for your time. Have a great day.
Excited for you to use everything. Thank you.